Ja, diese letzten Lieder, die wir gesungen haben, die haben uns so ein bisschen in die Stimmung oder in diesen anfänglichen Zusammenhang auch der Apostelgeschichte hineingeführt. Dass Christus eben dieses Lamm Gottes für uns geworden ist, dass er würdig war, für uns zu sterben, ein Opfer für uns zu bringen, dass er wieder auferstanden ist von den Toten, das ist so der ganz direkte Zusammenhang. Und die Jünger, die immer wieder einmal Jesus begegnet sind in dieser Zeit nach der Auferstehung und dann im Endeffekt die Himmelfahrt erleben. Jesus zum letzten Mal so leibhaftig zu sehen kriegen, sehen, wie er in den Himmel auffährt. Und man kann sich das, versuchen wir es uns bildlich vorzustellen, eine andere Chance haben wir eh nicht, um zu versuchen, das zu begreifen, was da geschehen ist. Man kann sich vorstellen, wie die Jünger vielleicht mit offenem Mund da standen und das wahrgenommen haben, dass Jesus jetzt plötzlich nicht mehr da ist. Das Schöne an diesem Text in der Apostelgeschichte finde ich, dass dann plötzlich von zwei Männern, von zwei Engeln die Rede ist, die die Jünger ansprechen und zu ihnen sagen, ja, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, der wird auf diese Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Er ist gegangen und so wird er wiederkommen. Aber dann kommt eine ganz entscheidende Aussage zwischen diesem Gehen und zwischen diesem Kommen, was der Engel im Prinzip hier beschreibt. Da liegt etwas, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat, so als eines der letzten Worte. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa und Samarien und so weiter und so weiter. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und die Engel sprechen die Jünger an und sagen, ja, was guckt ihr denn so da nach oben? Irgendwann kommt er von da wieder, aber jetzt ist diese Zeit, von der Jesus gesprochen hat. Jetzt ist diese Zeit, in der ihr meine Zeugen sein werdet oder in der ihr Jesu Zeugen sein werdet. Und dann tun die Jünger das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie haben gewartet in Jerusalem und dann ist das passiert, was wir eben in der Lesung schon gehört haben. Dieses Pfingstfest, an dem der Heilige Geist gekommen ist. Es war nicht das erste Pfingstfest, aber es war das erste und einzige Pfingstfest, wo in dieser Form der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Und die Jünger, die auf ihn gewartet haben, die auf dieses Ereignis gewartet haben, was Jesus ihnen angekündigt hat, diese Jünger eben erreicht hat und bewegt hat und erfüllt hat. Es entstand ein Brausen am Himmel. Da ist die Rede von diesen Feuerzeichen, wie auch immer man sich das vorstellen muss, die sich auf die Jünger gesetzt haben. Da ist die Rede davon, dass sie in anderen Sprachen gesprochen haben. Also diese drei Aspekte. Und wir sehen die Jünger, wie sie predigen, wie sie verkündigen, wie sie vor Menschen stehen, vor größeren Mengen, vor kleineren Mengen. Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Sprache, denen sie das Evangelium Gottes sagen. Sie haben Pfingsten erlebt, das Kommen des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wir können das so sagen, ohne den Heiligen Geist, ohne dass Jesus uns diesen Tröster, diesen Beistand schickt oder geschickt hat, ist Nachfolge für uns eigentlich gar nicht wirklich möglich. Jesus schickt uns diesen Beistand, weil wir ihn ganz dringend brauchen, eben in dieser Phase zwischen seinem Gehen und zwischen seinem Kommen. In dieser Phase, wo das Evangelium weitergetragen werden soll. In dieser Phase, wo Gemeinde gebaut werden soll. Es gibt eben kein Leben, auch kein geistliches Leben, ohne diesen Geist der Wahrheit. Kein Verständnis für geistliche Zusammenhänge, für das, was Jesus am Kreuz getan hat, für sein Sterben und Auferstehen. Ohne den Heiligen Geist gibt es dafür kein Verständnis. Ohne den Heiligen Geist gibt es auch letztlich keine Gemeinschaft
sicherlich freundschaftliche Beziehungen knüpfen.
Das kann man sicherlich, aber eine geistliche Gemeinschaft, in der Menschen zusammenstehen, die es vielleicht ohne Jesus so nie zusammengefunden hätten, eine solche Gemeinschaft zu bilden und dass diese Gemeinschaft wirklich existiert und lebendig ist und Tragkraft gewinnt, das ist ohne den Heiligen Geist nicht möglich. Auch dass wir als Menschen, die in der Nachfolge Jesu stehen, ihm ähnlicher werden, dass wir Menschen sind, die sich zumindest bemühen, sich nach ihm auszustrecken, ihn zu verstehen, das, was er so gesagt hat, wenigstens ansatzweise in die Tat umzusetzen, also Christus ähnlicher zu werden, dass sich unser Charakter verändert, auch das ist ohne den Heiligen Geist nicht denkbar. Sicher können wir uns irgendwelche Verhaltensformen angewöhnen, ich glaube, das geht in gewissen Grenzen schon, aber wirkliche Veränderung, auch dafür benötigen wir den Heiligen Geist. Und auch das Letzte, auch ein wirksames Zeugnis in dieser Welt, dass wir in einer Weise von Christus reden in dieser Welt, die gehört und verstanden werden kann, auch das hängt von dem Wirken des Heiligen Geistes ab. Das letzte Verständnis für geistliche Zusammenhänge, das können wir niemandem vermitteln. Wir können sagen, Christus ist gestorben, er ist auferstanden. Aber dass das ein Mensch begreift, dass diese Worte gehört und wenigstens ansatzweise verstanden werden, das ist ein Werk des Heiligen Geistes, ohne den all dies nicht möglich ist. Und ich glaube, dessen ist Lukas sich bewusst, auch wenn er hier sein zweites Werk, die Apostelgeschichte, schreibt und so wie er dieses Buch beginnt, beides, Evangelium und die Apostelgeschichte, nehmen immer wieder sehr stark Bezug auch auf den Heiligen Geist. Dem Lukas war das offensichtlich wichtig, vielleicht sogar eine Spur wichtiger als den anderen, oder man hat so den Eindruck, dass er es auf jeden Fall doch mehr betont, sicher gerade auch durch die Apostelgeschichte. Und am Anfang beider Bücher schildert Lukas Bevollmächtigungen, die im Zusammenhang mit dem Geist Gottes stehen. In den Evangelien lesen wir davon, dass auch Jesus am Anfang seiner Wirkungszeit so eine, ja, wie soll man das sagen, Einsetzung in den Dienst hatte. Kann man seine Taufe so nennen und dann dieses Erlebnis, er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen und dann diese Zusage Gottes, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in der gleichen Weise beginnt dieses Buch der Apostelgeschichte, auch hier. Es geht um einen anderen Dienst, um eine andere Aufgabe. Die Jünger, die Apostel, die Gemeinde rückt in den Blickpunkt, aber auch sie steht an diesem Wendepunkt oder an diesem Startpunkt so da, als jemand, der diese Segnung, diese Hilfe des Heiligen Geistes braucht. Gott schenkt seinen Geist und bevollmächtigt damit seine Nachfolger. Bevollmächtigt sie damit, diese Zeugen in der Welt zu sein. Jesus beginnt seinen Dienst unter diesen Vorzeichen. Und die Gemeinde Jesu beginnt ihren Dienst in dieser Welt in der gleichen Weise, ausgerüstet von Gott durch seinen Geist. Diese 120 Personen, die sich um den Jüngerkreis versammelt haben, die gewartet haben auf Jesu Gebot hin und dann schließlich das erleben, dass das eintritt, was Jesus versprochen hat, was er verheißen hat. Von drei Phänomenen ist in diesem Text die Rede. Ob wir die letztlich im Detail erklären können, weiß ich nicht. Vielleicht so ansatzweise uns den ein oder anderen Gedanken dazu machen können. Da ist von einem Brausen die Rede. Ein Geräusch, was offensichtlich zu hören war. Etwas, was vielleicht mit Kraft zu tun hat. Dieser Wind, der weht. Der Geist, der kommt und der auch weht und kommt, wie er will oder wie Gott das will. Und von unserer Seite in keinster Weise verfügbar ist. Da ist von diesen Zungen von Feuer die Rede. Das war sicherlich kein Feuer, was sich da auf die Köpfe der Apostel gesetzt hat, aber es sah irgendwie doch so aus. Ein Feuer, was in der Bibel oft ein, ja ein Begriff dafür ist, für die Reinheit oder für dieses verzehrende Feuer, das Gott uns entgegensetzt und unsere Fehlerhaftigkeit und unsere Sünde damit wegnimmt. Und dann dieses letzte Zeichen, dass eben die Apostel anfingen, in Sprachen zu reden, zu denen sie eigentlich ursprünglich gar nicht fähig gewesen sind. Diese drei Phänomene, die zu sehen waren, die ja das Wirken des Heiligen Geistes deutlich gemacht haben an den Aposteln. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen das Schwierige an dem Pfingstfest. Da ist so wenig, was greifbar ist, so wenig, was man wirklich beschreiben könnte und deutlich machen könnte. Wie will man den Heiligen Geist erklären oder beschreiben? Man kann es im Endeffekt doch nur daran tun, an irgendwelchen Auswirkungen, die vielleicht geschehen an einem Menschen. Und deswegen ist vielleicht auch das Fest Pfingsten relativ schwer zu fassen im Vergleich zu manchem anderen, was wir in der Gemeinde feiern. Dieser Geist kommt mit Macht, mit reinigender Kraft und auch mit einer großen Vollmacht und vollbringt einfach dieses Wunder, dass die großen Taten Gottes, so ist es hier beschrieben, von allen Menschen, die ringsum waren, zu hören sind. Die großen Taten Gottes können plötzlich von allen verstanden werden. Ich finde das interessant, das zu sehen. Im Alten Testament kommen viele dieser Völker, die hier bei dem Pfingstwunder auch wieder auftreten, die kommen vor, aber oft in Zusammenhängen mit Gerichtsbotschaften. Dass einfach gesagt ist, ja, das ist Unheil und da über dieses Volk wird Gericht kommen, weil sie eben nicht dem wahren Gott folgen und weil sie anderen Göttern anhängen. Und man hat so den Eindruck, dass das, was durch die Sünde des Menschen in vergangenen Zeiten, was zerstört worden ist und auch die Trennung der Menschen untereinander, dass das hier offensichtlich an dem Pfingstfest von Gott her wieder vielleicht noch nicht zusammengebunden werden wird, aber es wird deutlich, dass Gott eben all das, all die Menschen, die auf der Erde herumlaufen, dass er sie alle erreichen möchte. Und nicht nur Einzelne. Pfingsten, ein Fest der Bevollmächtigung, ein Fest, in der die Gemeinde sich ihres Auftrags, denke ich, auch wieder ganz neu bewusst werden kann. Theo Lehmann hat es mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Geist der Mission. Ein Geist der Evangelisation. Er ist die Kraftquelle, er ist diese Triebfeder dafür, dass das Evangelium in die Welt getragen wird. Nicht nur nach Israel und Juda, sondern überall hin, in die Mischvölker, in die ganze Welt. Bis es irgendwann auch nach Europa gekommen ist, irgendwann zu uns. Und wir gehören ja zu dieser ganzen Welt. Wir sind ja gar nicht da so am Zentrum dran. Wir können froh sein, dass irgendwann Menschen das auf sich genommen haben, das Evangelium hier in unsere Breiten zu tragen. Und deswegen dürfen wir heute in einer Gemeinde sitzen und glauben. Pfingsten als ein Fest, das uns deutlich macht, Gott liebt die ganze Welt. Er möchte die ganze Welt erreichen. Und ich musste so drüber nachdenken, ja, wie ist das bei uns in Jena? Ich meine, wer kann schon in die Weltmission gehen? Wenn man sich Gemeinden anguckt, es sind immer Einzelne, die vielleicht so eine Berufung hören und in die Tat umsetzen und wo das auch wirklich gelingt und wo Gott so führt. Aber ich denke gerade eine Stadt wie Jena, Universitätsstadt, wir haben ungeheure Möglichkeiten, eigentlich Mission, Weltmission vor der eigenen Haustür zu betreiben. Ich habe einen guten Bekannten aus der Gießener Gemeinde, der arbeitet bei dem Missionswerk Campus für Christus und die sind ja bekannt für ihre Studentenarbeit. Und die haben im Laufe der Zeit eine eigene Gruppe, eine eigene Abteilung aufgemacht für internationale Studentenarbeit, wo sie einfach sagen, an unseren Universitäten sind so viele ausländische Studenten, teilweise aus Ländern, wo Missionare vielleicht ganz schwer überhaupt reinkommen können. Das ist eine ungeheure Chance. Das Evangelium weiterzusagen, eben all diesen Menschen, all diesen Sprachen, die auch hier in dem Text schon teilweise genannt sind, zumindest aus der damaligen bekannten Welt, ist eine ganze Menge genannt worden. Gott meint alle Völker und er möchte alle Völker mit seinem Evangelium erreichen. Mission ist untrennbar mit dem Heiligen Geist, mit diesem Fest vom Pfingsten verbunden. Ihr werdet aber die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht, es könnte vielleicht passieren irgendwann, sondern ihr werdet. Das hat Gott einfach so bestimmt, dass das so sein soll. Durch diesen Heiligen Geist, der in euch wohnt, werdet ihr meine Zeugen sein. In der Welt und vor diesen Menschen, die es einfach hören müssen, dass Jesus lebt. Jesus hat den Missionsauftrag klar formuliert, aber ohne Hilfe, ohne Kraft, ohne Zusatzausrüstung wollte er sie dann nicht in die Welt schicken. Und deswegen sind wir am Pfingsten beschenkt worden. In den Jahren nach Pfingsten, wenn man so in die Apostelgeschichte hineinguckt, da gab es an der einen oder anderen Stelle doch durchaus immer wieder Aufbrüche, Möglichkeiten, wo Zeugnis gegeben wurde, so wie Jesus das gesagt hat. Erst in Jerusalem, so im nächsten Umfeld und dann immer weiter der Philippus, der in Samarien gewirkt hat, wo dann auch Petrus und Johannes später waren und wo auch der Heilige Geist dann auf die Menschen in diesen, die gläubig geworden waren, gekommen sind. Oder denken wir an den Römer, an den römischen Soldaten, den Cornelius. Das sind so einzelne Geschichten, die uns die Apostelgeschichte nennt, die uns deutlich macht, die Jünger haben Schritt für Schritt das, was Jesus ihnen gesagt hat und aufgetragen hat, in die Tat umgesetzt. Und trotzdem hat so den Eindruck, dass so eine richtige Initialzündung eigentlich erst dann gekommen ist, als der Paulus auf der Bildfläche erschienen ist. Zumindest wird das, was er getan hat, in der Apostelgeschichte sehr stark betont und uns geschildert. Aber auch da lesen wir, wie sein Dienst beginnt. Die Gemeinde in Antiochia saß zusammen, sie hat gebetet. Und dann wurde es den Geschwistern, die da gebetet haben, im Einklang mit dem Heiligen Geist deutlich, dass sie eben den Barnabas und den Paulus aussenden sollten. Das war der Beginn der ersten Missionsreise. Auch hier wieder ganz, ganz direkt, ganz unmissverständlich, der Heilige Geist seine Finger im Spiel, indem er die Berufung ausspricht und deutlich macht, das ist der Weg, der zu gehen ist. Sendet diese beiden aus, sie sollen das Evangelium in die Welt tragen. Und dann kam die erste Missionsreise und da hat sich dann manches draus entwickelt im Leben Paulus. Manche Gemeinde, die entstanden ist und er hat im Mittelmeerraum viele, viele Menschen, viele, viele Gegenden erreicht. Zumindest Anfänge gebaut und Dinge und Gemeinden, die sich dann weiterentwickelt haben. Der Heilige Geist. Aber auch damit fing es wieder an, dass er Menschen Klarheit geschenkt hat, dass er Menschen angesprochen hat und Wege aufgezeigt hat, offensichtlich. Das war der Ausgangspunkt auch für die Missionstätigkeit eines Paulus. Ich möchte nochmal gerne auf diese Parallele hinweisen im Leben Jesu und im Leben im Dienst der Gemeinde. Dass beides im Prinzip von Gott angestoßen wird, dass er seinen Geist schenkt für den Auftrag, der auszuführen ist. Die Gemeinde erlebt das ganz konkret an Pfingsten. Und ich finde es interessant, an der Stelle einfach mal zum Vergleich in das Leben Jesu hineinzugucken. Ja, wie hat sich das denn eigentlich bei ihm geäußert? Was hat sein Dienst denn ausgemacht? Wie hat er das denn ausgefüllt? Diese Berufung, diese Aufgabe, die er zu leben hatte. Ich glaube, da kann einem im Leben Jesu eine ganze Menge auffallen und das würde den Rahmen jetzt sprengen, auf das alles einzugehen. Mir ist so spontan aufgefallen, einfach seine Liebe und seine Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, dass er Kontakt zu Menschen gesucht hat und vor allem auch zu denen, die bei anderen umstritten waren oder abgelehnt wurden. Dass er das ganz, ganz konsequent immer wieder gemacht hat. Sich mit Zöllnern, mit Pharisäern, mit Aussätzigen zusammengetan, nicht nur, aber auch mit denen, die keine Chance oder keinen Fürsprecher mehr hatten. Jesus hat seine Prioritäten gehabt für seinen Auftrag. Und manchmal wirkte das vielleicht sogar hartherzig, dass er Menschenmengen zurückgelassen hat, wo noch viel zu tun gewesen wäre, dass er sagte, nee, mein Auftrag ist aber jetzt weiterzugehen. Es gibt noch genug andere Städte. Er hat diese Priorität gesehen. Und er hat eine riesige Freiheit gehabt, sich über gängige Konventionen hinwegzusetzen. Wenn er etwas für richtig gehalten hat, dann war ihm das egal, was zum Beispiel die Pharisäer darüber gedacht haben, ob sie das für richtig oder falsch empfunden haben. Er hat einfach die Freiheit gehabt, das zu tun, was notwendig war. Ich denke, das sind alles so Aspekte, an denen man viel sehen kann und lernen kann, wie Jesus seinen Dienst ausgefüllt hat. Ich möchte gerne auf eine Sache jetzt noch hinweisen. Und ich glaube auch, weil es eine Sache ist, die man auch im Leben, im Dienst der Gemeinde schon von Anfang an sehr deutlich auch sehen kann und weil ich sie für ganz, ganz wichtig auch für unsere Gemeindearbeit halte. Wir lesen von Jesus in den Evangelien immer wieder, dass er sich Auszeiten genommen hat. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen positiv. Ich meine, ja, was heißt positiv? Darf ja positiv klingen. Er hat sich Zeit genommen zum Beten. Er hat sich zurückgezogen. Er ist in die Einsamkeit gegangen. Wir lesen von ihm, dass er früh am Morgen aufgestanden war, als es dunkel war, um in die Stille zu gehen. Oder dass er die Menschenmengen verlassen hat, um einfach alleine zu sein. Dass er sich zurückgezogen hat, am See entlang gelaufen ist, einfach Ruhe haben, mit seinem Vater im Himmel reden. Und ich glaube, da geht es eigentlich in diesen Geschichten nicht unbedingt so darum, wie er das gemacht hat und wann er das gemacht hat, unter welchen Umständen. Ich glaube, es macht einfach deutlich, dass Jesus sich diese Freiräume genommen hat, um mit seinem Vater im Himmel im Gespräch zu sein. Er hat diese Zeiten gehabt, wo er wirklich alleine sein wollte oder vielleicht sogar alleine sein musste mit ihm, einfach weil er die Nähe und die Hilfe und dieses Gespräch und die ganz neue Stärkung von oben gebraucht hat. Jesus hat sich in solchen Phasen in die Einsamkeit zurückgezogen. Wir lesen das, ich denke, nur einmal, als er in Gethsemane gebetet hat, wo seinen Jüngern dann fast den Vorwurf gemacht hat, ja, könnt ihr nicht mal mit mir wachen, selbst in dieser Stunde nicht, wo er sich diese Zeit des Gebetes in der Gemeinschaft eher vorgestellt hat. Aber oft sehen wir ihn einfach, wie er diese Zeit alleine einfach gebraucht hat. Jesus war offensichtlich an der Stelle ansteckend, dass die Jünger ihn gefragt haben, ja, bring uns das bei, lehre uns beten. So wie Jesus mit dem Vater im Himmel umgegangen ist, das hat offensichtlich seine Jünger angesprochen und motiviert, ihm das in irgendeiner Weise nachzuahmen. Und Jesus lehrt seine Jünger das Beten, einfach weil es ganz entscheidend wichtig ist. Und auch die Gemeinde in der Apostelgeschichte wird uns eigentlich vom ersten Tag an so geschildert, gleich im zweiten Kapitel. Gemeinde hat sich getroffen, sie haben gemeinsam auf Lehre gehört, sie haben das Brot gebrochen und sie haben gebetet. So haben sie ihre Gemeinschaft ausgefüllt mit diesen Dingen. Die neutestamentliche Gemeinde war immer von Anfang an betende Gemeinde. Und da lesen wir manchmal so gewaltige Sätze. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Erde. Das wünscht man sich ja manchmal, dass wir Gebet vielleicht so erleben. Ich denke, das sagt uns einfach, das Gebet dieser gläubigen Menschen ist da angekommen, wo es hin sollte. Gott hat das gehört und Gott hat auf dieses Gebet reagiert. Es war ihm wichtig. Gebet als eine ganz zentrale Sache der Gemeindearbeit. Und ich finde diese Strophe in dem Lied Herz und Herz vereint zusammen eigentlich wunderschön. Die geht mir immer wieder durch den Kopf. Ich weiß noch, als ich die zum ersten Mal gehört habe, da war ich ganz frisch gläubig, so als Teenager, 17 war ich da vielleicht. Da sind wir regelmäßig sonntags morgens in den Gottesdienst gegangen. Da hat mich ein Freund abgeholt. Und der hat mir auf dem Weg zum Gottesdienst zum ersten Mal diese Strophe gesagt. Ich kannte die damals noch gar nicht. Und er hat erzählt von einer alten Oma in der Gemeinde, die ihm diese Strophe gesagt hätte und die in ihrem Leben einfach das praktizieren würde. Und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, oh, so fleht um die Wette, bis sie Jesus wieder stählt. Ist vielleicht eine alte Sprache, aber das, was in dieser Strophe zum Ausdruck kommt, ich glaube, das kann man fast gar nicht tiefer sagen und eindeutiger sagen, was es bedeutet, wenn eine Gemeinde im Gebet steht und was einer Gemeinde vielleicht fehlt, wenn sie dieses Gebet nicht praktizieren würde. Fleht um die Wette. Das ist so ein Gedanke, der ist mir damals schon unheimlich hängen geblieben, weil er etwas zum Ausdruck bringt, wie wichtig, wie zentral dieses Gebet ist und wie groß diese Chance und die Möglichkeit ist, die wir durch das Gebet haben. Und ich denke, das sollte der erste Schritt sein. Und ich muss gestehen, es ist bei mir nicht immer der erste Schritt. Wenn ich einen Mangel erkenne und ihm begegnen will, in meinem Leben, in Umständen, in Situationen, sollte der erste Schritt eigentlich dieser zu Jesus sein. Dass wir unseren Mangel, unser Anliegen, unsere Sorgen ihm nennen. Ob es die Liebeskette ist, der die Stärke fehlt, oder ob es tausend andere Anliegen sein können. Wir dürfen um die Wette beten. Und ich glaube, Gott möchte sich das gerne, gerne anhören. Gebet ist was ganz, ganz zentral Wichtiges. Und ich glaube, wir können eigentlich auch als Gemeinde in der Gemeinschaft nicht genug davon Gebrauch machen. Und wenn wir uns das überlegen hier in Jena, es gibt viele Möglichkeiten. Sicher, wir haben unseren Gottesdienst und Hauskreise und unsere persönlichen Zeiten, in denen wir beten. Aber auch darüber hinaus, wer die Chance sieht, wer die Zeit dafür hat, sicher kann nicht jeder, der berufstätig ist. Das ist ganz klar. Aber wenn wir uns irgendwie frei machen können zu unserer Gebetskette am Montag, zu unserer Gebetsstunde, die einmal im Monat donnerstags abends hier stattfindet, wo wir für die Gemeinde und auch für andere Dinge beten. Auf Allianzebene gibt es Möglichkeiten zum Gebet. Mittwochmorgen um 7 Uhr in der landeskirchlichen Gemeinschaft oder einmal im Monat Freitagabends ein Gebet, wo wir uns auf Allianzbasis treffen können. Es ist so, so wichtig, dass wir diese Chance des Betens nutzen. Jeder so, wie er kann und wie er die Freiräume dafür hat, ganz klar. Aber ich glaube, wir können das Gebet in seinem Segen, das er auf uns persönlich und auf unser Gemeindeleben hat, gar nicht hoch genug einschätzen, was es bedeutet, im Gebet zusammenzustehen. Und ich will das nicht leichtfertig sagen und das soll auch kein Ausrede sein, andere Dinge vielleicht nicht zu tun. Aber ich glaube, dass das Gebet, das hat einfach auch eine heilende Wirkung, eine segnende Wirkung auf uns, die Auswirkungen auf ganz andere Bereiche unseres Lebens auch hat. Jesus war jemand, der gebetet hat. Die Gemeinde im Neuen Testament wird uns eigentlich von Anfang an geschildert als betende Gemeinde, in der der Heilige Geist wirksam war. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir diesen Blick immer wieder gewinnen, dass auch jeder Einzelne persönlich und dass wir als Gemeinde ausgerüstet durch den Heiligen Geist wirklich betende Gemeinde sein können, weil Gott uns dadurch segnen will. Amen.